Deutschlandfunk Kultur. Kakadu. Infotag.
Will Hillefil, komm Homle von der Helefeg und willkommen auf, nicht klingonisch, sondern Geheimsprache. Kennt Händle, findet ihr hier Lefir, das Haslefas? Klar, Lefa, oho, Lefo, der Lefir. Kennt ihr das? Klar, oder? Hey, willkommen mit Patricia am Mikrofon. Ab jetzt doch wieder so, dass es alle verstehen. Wer weiß, sonst fühlt ihr euch noch ausgeschlossen. Herzlich willkommen. Schön, dass ihr dabei seid. Hoffentlich geht's euch auch so gut. Und ihr hattet oder habt vielleicht ja immer noch total schöne Sommerferien auf Geheimsprache. Sommerhomlefom, Meherlefer, Ferherlefer, Ien, ihr Fan. Der Kakadu, der macht ja keine Pahaulefause, Helefee. Pause. Der flattert hier. Egal, wie heiß es ist, ob Ferien oder nicht, durchs Programm. Und heute geht's um Kribbel-Krabbeltiere. Besonders im Sommer kräuchen und fleuchen die ja gerne um uns rum. Und mit dabei sind ja auch einige gar nützliche. Genau. Die Bienen, die gucken wir uns heute mal genauer an, denn natürlich gibt es auch in der Stadt Bienen und auch in der Stadt kann man Imker sein. Und wir machen heute auch noch weiter mit unserer Museumsserie. Es gibt ja so viele ausgefallene Museen und heute, und zwar gleich, lernen wir das Bilderbuchmuseum kennen. In Troisdorf in Nordrhein-Westfalen gibt es das einzige Bilderbuchmuseum in ganz Europa. Und darüber lassen wir uns gleich ein bisschen mehr erzählen. Nach Musik von einer Band, die auch Bilderbuch heißt. Die kommen aus Österreich. Tatsächlich waren die Jungs so um die 14, 15, als sie sich als Band gründeten. Mittlerweile sind sie erwachsen und mega bekannt. Super funky Party-Time. Manche sagen auch einfach nur, es ist Kakadu-Zeit im Deutschlandfunk Kultur. Die Band heißt Bilderbuch aus Österreich und angeblich haben sie sich, als sie eben beschlossen haben, dass sie eine Band gründen wollen, tatsächlich für diesen Namen Bilderbuch entschieden, weil sie am Anfang gemeinsam Märchen aus ihren Bilderbüchern vertont haben. Bilderbücher, ja. Hat vermutlich ja jeder von euch zu Hause Bücher, die man lesen kann, obwohl man noch nicht lesen kann. Denn Bilder versteht eben jeder. Und wir stellen euch hier im Kakadu jeden Montag ein besonderes, ein ausgefallenes Museum vor. Und davon gibt es ja wirklich einige. Currywurstmuseum, Schokoladenmuseum, Gitarrenmuseum, Bügeleisenmuseum. Und es gibt auch ein Bilderbuchmuseum in Troisdorf, in Nordrhein-Westfalen ist das. Und wir lassen uns jetzt mal genauer erklären, was es in einem Bilderbuchmuseum alles so zu sehen gibt und warum man für Bilderbücher eigentlich ein Museum braucht. Und am Telefon begrüße ich Pauline Liesen vom Bilderbuchmuseum. Einen schönen guten Tag.
Ja, schönen guten Tag.
Bilderbücher haben wir auch zu Hause im Regal. Worum geht es denn im Bilderbuchmuseum?
Das ist immer gut, wenn man ganz viele Bilderbücher auch zu Hause hat. Wir haben sicherlich noch mehr, nämlich so circa 50.000 bei uns im Haus. Die kann man leider nicht alle anschauen, weil es auch ältere Bilderbücher sind. Da muss man sich vorher ein bisschen anmelden, damit man auch da reingucken darf. Aber das Besondere am Bilderbuchmuseum, unser Schatz, sind sozusagen die Originale. Das heißt, die Bilder, die dann auch für die Bilderbücher gemalt worden sind. Und diese Originale, die es ja wirklich nur einmal auf der Welt gibt, einzigartig sozusagen sind, die haben wir mitunter hier im Haus und zeigen die eben auch an den Wänden. Man kann mit diesen Bildern ganz anders umgehen, als wenn sie sofort in einer Geschichte im Bilderbuch zusammengefasst sind.
Warum? Was ist das Besondere dann an so Bildern, wenn die nicht im Buch sind?
Also klar, erstmal fehlt der Kontext, das heißt der Zusammenhang. Die Geschichte ist also noch nicht erzählt. Man kann sich also ein Bild herausgreifen zum Beispiel und erstmal die Fantasie selbst laufen lassen. Man kann die unterschiedlichen Gegenstände ja erkennen auf dem Bild und sich überlegen, welche Geschichte hier wirklich erzählt wird. Und im Anschluss, wenn man darüber erzählt hat, auch vielleicht mit den Eltern erzählt hat, kann man sich dann auch wirklich das Bilderbuch schnappen und schauen, wie die Geschichte dann von einem Autor oder der Illustratorin erzählt worden ist.
Sie haben gesagt, 50.000 Bilderbücher. Was für besondere Bilderbücher sind denn dann da bei Ihnen im Museum?
Also wir haben wirklich ganz alte Bilderbücher. Das älteste ist von 1498. Jetzt muss man sich das gar nicht vorstellen wie so ein klassisches Bilderbuch, wie wir es heute kennen. Schön viele bunte Bilder, sondern es ist tatsächlich eine lateinische Grammatik. Und das kennen wir so ein bisschen auch noch aus den Fibeln, aus den Schulbüchern. Wenn man so lesen lernt, dann hat man auch erstmal eine Abbildung wie den Apfel für A. Und so hat man früher, also auch schon in 1498, ähnlich gelernt.
Wie lange gibt es denn überhaupt schon Bilderbücher?
Wirklich, so wie wir die Bilderbücher kennen, mit den gedruckten Bildern, mit den gedruckten Texten, gibt es sie eigentlich erst ab dem 19. Jahrhundert. Also noch gar nicht so lange her.
Also, Sie haben ganz alte und historische Bilderbücher, aber auch neue. Und es kommen ja immer wieder neue Bilderbücher überhaupt auch auf den Markt. Wie wählen Sie denn dann aus, was würdig ist, im Museum zu landen?
Also, wir haben oben in der obersten Etage des Museums eine Präsenzbibliothek. Da sind ungefähr 3000 Bilderbücher ausgestellt. Die haben wir gar nicht so richtig ausgewählt, sondern die kommen von Verlagsseite zu uns. Die schicken uns einfach ihre neuesten Bilderbücher zu. Und wir wünschen uns auch, dass wir da gar nicht auswählen oder selektieren, sondern einfach sagen, okay, das ist der neueste Stand von den Bilderbüchern. Und da darf jeder nach Herzenslust schmökern, selbst auswählen und selbst schauen.
Dürfen Kinder auch mitbestimmen, was im Museum landet? Also es gibt ja auch so Lieblingsbilderbücher.
Auf jeden Fall. Also wenn uns ein Kind sagt, das hätte ich aber mal gerne gesehen, dann sind wir auch sehr offen, nehmen das Buch gerne auf und versuchen es beim Verlag zu bekommen.
Wenn ich Sie richtig verstanden habe, waren Bilderbücher früher eher auch noch fast so wie Schulbücher, um was beizubringen, Latein zum Beispiel. Heute sind die da, um uns Spaß zu machen. Oder wie haben die sich noch verändert über die Jahrhunderte?
Naja, sie sind natürlich vom Druck viel farbenfroher geworden. Sie sind viel frecher geworden im Grunde genommen. Sie haben die Möglichkeit, unterschiedlichste Techniken wieder im Bilderbuch zu zeigen. Es gibt ja zum Beispiel die tollen Pop-up-Bücher, wo man auch wirklich mitspielen kann. Also die Technik, gerade die Drucktechnik, die immer wieder neue Möglichkeiten eröffnet hat, hat das Bilderbuch auch immer wieder lebendig werden lassen.
Was kann man denn aber noch machen bei Ihnen im Bilderbuchmuseum?
Jede Ausstellung, die wir haben, hat ein kleines Atelier. Das heißt, dort kann man dann, wenn man sich die Bilderbücher angeguckt hat, wenn man Bilder geschaut hat, auch hinsetzen und kreativ tätig werden. Können das, was Sie da gebastelt haben, gezeichnet haben, auch einfach mit nach Hause nehmen als gute Erinnerung an den Ort.
So, und was ist Ihr Lieblingsbilderbuch?
Also ich heiße Pauline mit Vornamen und tatsächlich war es immer so, dass der Struffelpeter mir sehr am Herzen lag.
Pauline war allein zu Hause und brannte lichterloh?
Ja, so ähnlich, genau. Auf jeden Fall spielte sie mit dem Feuerzeug und zerfiel nachher zu Asche. Das ist natürlich eine gruselige Geschichte, aber sie hat mir gar nicht so viel Angst bereitet und ich fand sie immer toll.
Pauline Liesen vom Bilderbuchmuseum in Troisdorf. Es ist das einzige Bilderbuchmuseum in ganz Europa und wie toll es da ist, das haben wir eben gehört. Vielen herzlichen Dank.
Danke Ihnen.
So, und von den Bücherwürmern kommen wir jetzt gleich zu anderen Krabbeltieren. Sommerzeit ist ja schließlich auch Krabbelzeit. Gleich Thema im Kakadu und jetzt schon mal krabbelige, wurmelige Wurmmusik dazu.
Geschichte aus.
Der wurmelige Wurm oder der krabbelige Käfer oder die fliegende Fliege. Summ, brumm, kribbel, krabbel. Kennt ihr? Oder im Sommer krabbelt so viel rum. Käfer, Ameisen, jede Menge Insekten. Es kribbelt, krabbelt, kreucht und fleucht. Oft, also meistens, brüllt dann jemand Ih! Oder ah! Oder Hilfe, ein Käfer. Aber an sich ist das natürlich total faszinierend, dieses Kribbelkrabbel. Heute unser Thema in der Kakadu-Sommerserie.
Krabbeltiere.
Sommer, Sonne, Sachen. Sommersachen.
Im Sommer, da gibt es Käfer, Spinnen, Bienen. Also das sind ja keine Krabbeltiere, aber gehört halt auch zu den Tieren dazu. Und Salamanders. Also in dem Ausland gibt es Salamanders und Echsen und so.
Krabbeltiere.
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 Krabbeltiere können auch ganz nützlich sein. Spinnen, Maikäfer, Marienkäfer, so Schmetterlinge, das gehört jetzt nicht dazu, aber ich finde die auch interessant. Ich mag das Faunauge. Das sieht aus, als ob da ganz viele Augen drauf sind. Und den mag ich ganz doll. Und ich finde sie auch voll schön, wenn sie herumfliegen. Das mag ich.
Vor allem mag ich den Zitronenfalter, weil das so ein richtig stechendes Gelb ist. Den finde ich auch sehr hübsch.
Schmetterlinge sind bei vielen Menschen beliebt. Kein Wunder. Hübsch sind sie, bunt und irgendwie ein bisschen verzaubert. Mehr als unglaubliche 160.000 unterschiedliche Arten von Schmetterlingen soll es geben. Und keiner von ihnen macht so unangenehme Sachen wie Surren, Krabbeln, Stechen.
Im Sommer gibt es Biene, Hummel, Wespe, Fliege, Mücke.
Ich mag auf jeden Fall keine Fliegen. Die ganz großen sehen echt eklig aus, weil die schon so lange Beine haben wie Spinnen, also wie ein Eberknecht. Und die kleinen Fliegen mag ich jetzt auch nicht so richtig, weil die halt nerven, weil die immer auf dem Bein herumkrabbeln.
Mücken, die schlag meistens tot, aber bei Fliegen, da habe ich nicht so das Problem mit denen, die lasse ich leben.
Gefürchtet ist im Sommer vor allem der Stich oder genauer das Gift von Biene und Wespe. Denn das tut richtig weh, kann manchmal sogar gefährlich werden. Vor allem beim Essen und Trinken im Freien sollte man vorsichtig sein, damit man nicht aus Versehen so ein Tierchen herunterschluckt.
Sie war halt ganz nah bei mir. Und dann hatte ich auch ganz doll Panik. Hat die ganze Zeit so, da ist die Wespe, da ist die Wespe, so. Dann habe ich raufgeschlagen und dann hat sie mich ganz doll gestochen. Und dann hat es ganz doll gebrannt. Und wenn man einen Wespenstich hat, dann kann man eine Zitrone auf den Stich machen und dann hilft das.
Ja, aber nicht, dass ihr da jetzt so eine ganze Zitrone einfach auf den Stich legt. Nee, der Zitronensaft, den soll man auf den Stich drauf machen. Also vielleicht einfach Zitrone aufschneiden und dann mit der Saftseite auf den Stich drücken. Andere sagen, eine aufgeschnittene Tomate hilft. Wieder andere machen auf so Stiche Zahnpasta oder Zwiebelstückchen. Und manchmal hilft ja auch alleine schon der Glaube daran. Wir machen weiter mit Kribbelkrabbel. Aber jetzt mit denen hier. Bienen. Ja, in dem Fall, in dem Lied haben sie genervt, aber eigentlich total wichtig für alles. Bienen machen ja nicht nur Honig, der total lecker ist. Ohne Bienen würde quasi so gut wie gar nichts wachsen auf dieser Welt. Denn durch ihr von Blüte zu Blüte Gefliege bestäuben die Bienen ja viele Pflanzen. Und erst dann wächst ja überhaupt unser Obst und so weiter. Aber die Bienen, die haben es gar nicht so leicht, sondern die sind bedroht. Das Stichwort Bienensterben, das habt ihr vielleicht schon mal gehört. Viele Pflanzen und Insektengifte und so weiter, die schaden den Bienen. Und dann kommt dazu, dass sowas wie Hecken, Blumenwiesen und so ganz urtümliche Wälder, die Bienen lieben, verschwinden immer mehr. Und damit verschwindet dann auch der natürliche Lebensraum für zum Beispiel auch Wildbienen. Jetzt die Frage, wie sieht es eigentlich in so einer Stadt aus? Da denkt man nicht sofort an Bienen, aber es gibt hier natürlich auch ganz viele Bienen und es gibt auch immer mehr Imker, die Bienen haben und die Honig ernten in der Stadt. Mareike und Luise, die haben sich zusammen mit Kakadu-Reporterin Regine Bruckmann mal auf die Suche nach Bienen in Berlin gemacht.
Hier ist ein Schild mit einem Bienenstock.
Lehrbienenstand.
Nach einer langen Busfahrt, nur wenige Meter von der Hauptstraße entfernt, führt uns ein Weg in den Gartower Forst. Berlin ist eine besonders grüne Stadt. Ein Fünftel der Fläche ist von Wald bedeckt.
Wir gehen auf einem Waldweg. Zur linken Seite ist umgeknicktes Holz und abgesägte Äste. Und zur rechten sehe ich bunte Tische und Bienenstöcke.
Wir sind da. Ein Berliner Imkerverein unterhält hier einen Lehrbienenstand.
Hallo.
Hallo. Guten Morgen. Thomas Kauf. Hallo. Ich grüße Sie.
Thomas Kauf ist ein Imker, der sein Wissen gerne weitergibt. Aufzucht, Honigschleudern und die ganze Behandlung der Bienen über das Jahr hinweg kann man hier in seinen Imkerkursen lernen. Mehrere Kästen sind auf der Waldlichtung aufgestellt. In jedem von ihnen wohnt ein Bienenvolk. Thomas Kauf öffnet einen Kasten und holt eine Wabe heraus.
Einige Bienen, die schwirren da jetzt so rum, weil er es rausgenommen hat und die suchen sich jetzt ihren Platz noch. Man hört es summen und es sieht schon cool aus. Angst habe ich nur ein bisschen, weil die haben ja auch einen Stachel. Es sieht aus wie ein großes Gewusel. Aber man könnte auch denken, dass das alles geplant ist, dass da jede Biene eine eigene Wabe hat, weil die Waben so eng aneinander sind, dass die deswegen übereinander kriechen.
Die Bienenkönigin ist die Anführerin und hält mit ihrem Duftstoff, dem Pheromon, das ganze Volk zusammen. Die männlichen Bienen, die die Königin befruchten, heißen Drohnen. Und die Arbeiterinnen sind für die Aufzucht der Brut und für das Sammeln zuständig.
Machen wir mal noch weiter. Da muss ja irgendwo die Frau Königin sein. Frau Königin.
Oh, oh. Ich sehe sie.
Ach, hier
ich sehe sie auch.
Die ist ja auch richtig dolle gezeichnet. Ne?
Die Blumen und Bäume brauchen Bienen, um ihre Blüten zu bestäuben. Kein anderes Insekt ist dafür so wichtig wie die fleißigen Bienchen. In Berlin blühen Ahorn-, Obst- und Kastanienbäume schon im Frühjahr, dann sind die Robinien dran und später die Linden. Die Bäume stehen im Wald, aber auch an Straßen, in Parks oder Privatgärten. Und ihre Blüten sind viel weniger mit Gift belastet als auf dem Land.
Auf dem Land haben sie Landwirte. Und es kann sein, dass die, um den Ertrag zu steigern, ihre Spritzmittel einsetzen. Und wir holen unseren Nektar, unseren Honig eben von Bäumen, die sowieso keinen interessieren. Man kann grundsätzlich sagen, überall, wo sich der Mensch einmischt, gerät das Ding aus den Fugen.
Mareike ist von den Bienen begeistert.
Ich mag das Gebrummer, Gesummer.
Vielleicht wirst du ja auch mal Imkerin.
Und so mutig, dass sie sich sogar traut, die Bienen anzufassen.
Kannst du einfach die Hand drauflegen, siehst du? Und?
Das kitzelt.
Ja, klar. Ganze Handfläche, ruhig näher noch ein bisschen. Siehst du, die machen nichts.
Oh, das kitzelt. Das fühlt sich so schön an, wie eine Massage.
Nach der Massage gibt's was Süßes. Frische Honigwaben.
Frischer Honig schmeckt so lecker. Ich könnte die ganze Zeit hier draus naschen, aber an den Rösthonig komme ich nicht ran, ohne die Wabe zu zerstören.
Thomas Kauf rät allerdings davon ab, Bienen auf Balkonen oder Dachgärten zu halten, so wie es gerade in Mode kommt. Ein bisschen Platz und Ruhe, so findet er, brauchen die Bienen schon. Aber Luise hat noch eine Idee, wie man den Honigbienen der Imker und auch den wilden Bienen helfen kann.
Also früher, wo wir dann halt bei meinem Opa wohnen, wo wir dann noch einen Garten hatten, haben wir auch immer Blumen ausgesät, die extra für Bienen so gesagt hergestellt wurden. Und die haben wir dann immer eingepflanzt jedes Jahr, weil mein Opa liebt Honig. Also er wollte halt was Gutes für die Bienen tun.
Das ist gut, was Gutes für die Bienen tun. Und wenn ihr nicht gleich selbst Imker werdet, dann kann man zum Beispiel darauf achten, dass eben keiner um euch herum Pflanzenschutzmittel benutzt. Oder wenn ihr einen Garten habt, dass ihr möglichst viele gemütliche Nistplätze für Wildbienen lasst oder eben bienenfreundliche Blumen sät. Das geht auch auf dem Balkon. Und schon summt's um euch herum. So, wir haben jetzt ausgesummt. Das war's mit dem Kakadu für heute. Fast. Da war noch was. Telefon.
Hallo?
Seit Kakadu sein neues Handy hat, ist er ein bisschen seltsam.
Hallo Tiger, ich bin's Kakadu.
Hallo Kakadu.
Na, wie geht's?
Warum rufst du an?
Ich wollte mal hören, wie es dir geht.
Aha.
Und?
Was und?
Wie geht es dir?
Ich möchte nicht darüber reden.
Ach je. Klingt aber nicht so gut. Sag schon, was ist los?
Wenn du es genau wissen willst, es geht mir schlecht.
Oh, das tut mir leid. Was hast du denn, Tiger?
Was ich habe? Ich habe einen Freund, der mich alle 5 Minuten anruft und fragt, wie es mir geht. Und das seit 4 Stunden!
Oh je, morgen ab 15 Uhr frage ich dann wieder, wie geht's denn euch? Morgen haben wir Besuch vom berühmtesten Kindertheater überhaupt, dem Grips-Theater. Wir stellen euch ein neues Handy, Buch, Virtual Reality, Brille, Spiel vor. Und eine neue Ausgabe der Kakadu-Nachrichten gibt's natürlich auch morgen. Heute ist übrigens der internationale Weltpferdetag. Also Pferdejungs und Pferdemädchen, ich bin Patricia. Wir schwingen uns in den Sattel und reiten in den Sonnenuntergang. Macht's gut, bis morgen und jetzt hü!